bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Der Monat ist wieder um, es geht so schnell. Zack, haben wir schon April und es steht eine neue Folge Kein bisschen totenstill an. Volker und ich, vormittags 9:30, wie wir das oft machen, treffen wir uns, jeder von uns noch schnell so ein Tässchen Kaffee und Tee organisiert. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr uns zuhört bei dieser Folge. Wir haben uns einiges vorgenommen, einiges wieder im Köcher. Wir werden auf jeden Fall nicht alles schaffen, das weiß ich jetzt schon. Aber ein paar Sachen können wir auf jeden Fall abkaspern. Ich sage erstmal schönen guten Morgen, Volker.
Ja, guten Morgen, Jesse, und guten Morgen, Zuhörer. Ich hoffe, euch geht es gut. Und Jesse, du siehst blendend aus. Dir muss es gut gehen.
Dankeschön. Das liegt nur daran, dass ich ja gestern Abend noch frisch die Haare frisiert bekommen habe, wie meine Oma früher immer gesagt hat. Ne? Schön, das ist ja so, wenn ich dann vor der Kamera stehe, dann geht es um 17 Uhr für mich in die Maske. Ja. Eine Stunde lang, mein Mann sagt auch immer gerne einmal das komplette Hochzeits-Make-up, ne? Oder die Kollegen vom WDR sagen dann auch gerne so Sachen wie, ach, musst du in die Renovierungsbude. Ja. Das ist auch schön, weißt du, wenn die dann in die Restaurationsbude quasi. Und dann bekomme ich immer so Lockenwickler reingedreht. Und dann bin ich am nächsten Morgen, liegen sie dann immer perfekt. Also ich denke, vor der Kamera denke ich manchmal, oh, jetzt auch ein bisschen viel Locke. Aber wenn ich dann einmal eine Nacht drüber geschlafen habe, am nächsten Tag denke ich immer, oh ja, jetzt.
Lektor ist bei mir abgefahren. Also ich glaube, ich werde eine Maske bedeutend schneller mit den Lockenwicklern geworden. Ist nichts mehr da, was es halten könnte.
Ja, aber Stichwort Maske. Ich meine, also jetzt, wir steigen mal locker flockig ein hier. Maske gibt's ja bei dir unten im Versorgungsraum auch so ein bisschen, ne? Aber musstest du auch schon mal alten, verstorbenen Damen die Haare nochmal eindrehen, damit sie noch ein paar Löckchen kriegen?
Ja, klar. Das machen wir sogar regelmäßig. Ich möchte immer, wenn wir eine Versorgung machen, möchte ich ja auch Fotos haben von den Verstorbenen. Wenn das jüngere Leute sind, Social Media sei Dank, dann sehe ich auch immer, wie die Haare getragen haben. Hilft mir auch ungemein bei Rekonstruktionen, weil dann oft alle Gesichtsseiten da drauf sind. Ne? Doch, das machen wir auch. Ich finde das schlimm, wenn man auf so einem Friedhof ist oder man sieht im Krematorium, wenn die Verstorbenen angeliefert werden. Ich sage immer, es ist die Bestatter-Trendfrisur. Haare streng nach hinten gekämmt.
Oh, stimmt. Ja.
Finde ich furchtbar. Der letzte Antlitz, das sollte mit Würde behaftet sein. Da darf man auch mal schminken. Jeder hat so seinen Stolz oder sein Ego. Und im Sterbeprozess, logischerweise, hat man ganz andere Gedanken oder man kann es auch nicht mehr. Aber wenn der Tod eingetreten ist, ja bitteschön, warum sollte ich denn nicht die Fingernägel lackieren? Warum sollte ich den Lippenstift auftragen oder die Haare schön machen? Ich finde, das ist elementar wichtig sogar.
Jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen, gerade so im Umgang mit Haaren, ne? Also wir Frauen kennen das ja, das ist ja schon zu Lebzeiten nicht einfach, wenn man versucht, seine eigenen Haare zu stylen. Und wenn ich dann mal irgendwie meine beste Freundin vor mir sitzen habe und versuche, der so ein paar Löckchen in die Haare zu verpassen, dann gelingt das auch nicht immer. Also wie viel, jetzt mal ganz platt gesagt, wie viel Übung gehört dazu, dass man einem Verstorbenen vernünftig die Haare macht?
Oh, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Du musst ja mal überlegen, wenn du vor der Kamera stehst, du bewegst dich, du wackelst mit dem Kopf, du nickst, du machst, dann ist das eine ganz andere Herausforderung, wie wenn ein Mensch da ganz still liegt. Ne? Also da kann man auch viel mit Tupieren, Haarlack und was weiß ich, wie das ganze Zeugs halt, da kriegt man schon gut hin. Also das ist beim Verstorbenen sogar bedeutend einfacher wie beim Lebenden. Ne? Da muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich würde mich jetzt niemals mit einem Friseur messen wollen. Ne? Also das lassen wir mal schön. Aber jetzt nehmen wir mal den Hinterkopf. In der Regel liegt er ja auf dem Kissen.
Das stimmt.
Ne? Ja. Und ich finde da ganz schlimm, wenn vorne die Haare tippitoppi sind, aber hinten haben die Leute so ein Nest vom Liegen oder
ja,
so.
Ja, ne? Fürchterlich.
Dann ist im Bestattungsbereich, der Nackenbereich liegt auf so einer Stütze. Da kannst du wunderbar die Haare waschen und da kriegst du auch alles ganz gut hin. Und die Haare haben ja immer den Eigendrang, sich so zu legen, wie sie es gewohnt sind. Ne? Wenn du da mit dem Föhn und mit der Bürste dran gehst, da kommt vieles schon von alleine.
Ja, das stimmt. Also so gewisse Sachen, gewisse Problematiken stellen sich euch einfach nicht dadurch, dass der Verstorbene liegt.
Eben,
so, Punkt.
Eben,
ja, genau.
Das ist ja auch bei den Rekonstruktionen, die wir machen. Wir haben natürlich alles Instrumente und Zubehör, was aus dem medizinischen Bereich kommt. Aber wir achten nicht auf den Heilungsprozess. Ja, da muss man auch mal sehen. Also gerade ein Thanatopraktiker, der hat schon ziemlich viel drauf. Aber wir haben nicht dieses Hindernis, dass es ausheilen muss, sondern wir stoppen Blutungen, wir gehen hin, Entzündungsherde haben wir gar nicht. Das kann sich auch keiner mehr entwickeln, wie Blutvergiftung oder so. Dann ist ja nochmal alles vorbei. Von der Seite haben wir jetzt schon ein bisschen einfacher. Aber ich lege da halt großen Wert drauf. Ne?
Sind das eigentlich auch so Inhalte, die du vermittelst, wenn du mal so als, ja, wie soll ich das sagen, haben wir nämlich gerade kurz drüber gesprochen, wenn du so als Berater unterwegs bist. Also ich glaube, du warst jetzt am Wochenende erst unterwegs, weil manchmal ist es auch so, dass dich Bestattungshäuser tatsächlich buchen für so ein Wochenendseminar, ne?
Ja, das ist nicht nur manchmal, das ist sogar sehr häufig der Fall. Der Bestatterverband, der bietet an Hygienekurse Teil 1 und 2 für angehende Bestatter beziehungsweise Auffrischung. Und wenn einer zertifiziert ist, muss er ja seinen Mitarbeitern, was ich auch richtig finde, Weiterbildungsmaßnahmen anbieten. Und das spricht ja auch eigentlich für die eigene Qualität. So, was mich immer stört, ist, wenn ein Sarg zugemacht wird, weil der Mensch oder die Menschen, die da einbetten, denn die Tricks nicht drauf haben, wie man das hinbekommt. Jeder Sarg, der geschlossen wird, wo es eigentlich unnötig ist, tut mir eigentlich in der Seele weh. Und wenn man die Leute schult und denen auch mal, ich bringe den wahren Kunde bei, ich verzeig denen mal, wie mit Instrumenten, was man da alles mitmachen kann, verschiedene Nahtechniken zum Beispiel. So, und dann sind dann schon wieder sehr viele Särge, die gar nicht geschlossen werden müssen, sondern wo man eine Aufbauung ermöglichen kann. Jetzt ist es aber so, von montags bis freitags, oft samstags, bei uns ist es ja samstags auch, hast du volles Programm, da kannst du nicht weg. Und wenn du dann einen großen Betrieb hast, sagen wir mit 10 Mitarbeitern oder halt ein ganz kleiner und kannst die nicht wegschicken, ist es natürlich bedeutend einfacher, wenn du jemanden beauftragst wie mich. Ich komme dann dahin und das mache ich deutschlandweit, bin aber auch in den Benelux-Ländern unterwegs und schule die Leute vor Ort. Für mich ist das sowieso bedeutend einfacher, weil ich dann die Instrumente und die Warenkunde vor Ort machen kann. Wenn man die Schränke bei den Bestattern aufmacht oder der ganze Zubehör, höre ich immer wieder, wenn ich dann frage, wofür benutzt er das denn? Haben wir eigentlich noch nie benutzt, weil wir wissen gar nicht, wofür man das genau braucht. Ne? Und dann gehe ich hin und zeige denen anhand der Sachen, was die da haben, wie man vernünftig damit umgeht und wie man was machen kann. Und dann mache ich denen auch oft eine Liste, welche Materialien vielleicht noch Sinn hätten oder welche sie die Finger von lassen sollen. Ne? Weil das ist so auf Messen oder wenn Vertreter kommen, dann hast du sehr oft, dass die Sachen kaufen, wo die gar nichts machen können. Wenn sie nicht wissen, wofür da ist. Und ist ja auch teilweise brandgefährlich, ne? Gerade so Chemikalien. Und da schule ich die Leute drin. Und die haben auch immer Bock. Und das ist jetzt auch nicht so, das ist mein Dozent oder sowas. Wir sind immer auf Augenhöhe. Das läuft immer ganz gechillt ab. Und ich bin ja sowieso eine lockere, frohe Natur. Und dann zeige ich denen mal, wie man dann sowas macht. Aber jetzt nicht von oben nach unten, sondern immer auf Augenhöhe. Ne?
Ich glaube auch, dass der Lerneffekt am Ende vielleicht sogar größer ist, wenn du da hinkommst und die Menschen wirklich mit den Sachen arbeiten, mit denen sie ja sowieso täglich in Berührung sind und wo sie haargenau wissen, das liegt hier dritte Schublade rechts.
Ja.
Und die dann einfach, ach, guck mal, der Volker hat aber gesagt, das ist eigentlich dafür. Ja. So,
ne? Die bekommen auch immer von mir die Handynummer und dann hast du sehr oft, dass die im Anschluss hingehen, hier dieses FaceTime und wie das alles heißt. Wenn die dann jemanden am Tisch liegen haben, was dann nicht ganz so einfach ist, aber was eine Bestatter locker hinkriegen könnte, dann mache ich das mit denen via FaceTime. Ne? Und dann muss man es gucken, weil der Erfolg ist ja da. Und wir machen das ja nicht, damit wir Balken auf der Schulter haben, so Klappen, weißt du, wie ein Soldat oder ein Polizist, weiß ich, sondern wir machen das ja alle im Sinne des Angehörigen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, im Hintergrund, da ich da die Schulungen abgegeben habe, da kriegen die Kunden von den jeweiligen Bestattern ja gar nicht mit, sondern die gehen ja nach dem Bestattungshaus, sagen wir mal Müller, die gehen da hin und sind hochzufrieden mit der Aufbahrung und freuen sich, was da alles so ermöglicht worden ist. Das ist ja ein Multiplikator für den Bestatter oder die Bestatterin. Das ist ja gar nicht mal so für mich. Ich habe da sowieso Bock drauf. Ich schule gerne, ich vermittle Wissen gerne und hält mich ja auch jung und fit, sage ich mal. Ne?
Ja, das spricht sich dann rum. Ich glaube, so richtig Werbung machst du dafür gar nicht, ne?
Nee, gar nicht. Nee, das ist über Mundpropaganda gekommen. Und wie gesagt, ich habe ja die drei Firmen. Einmal Bestattungshaus Volker Winkels, Institut für Thanatopraxie und Dead Body Management Training. Und das spricht sich irgendwann rum. Und ganz ehrlich gesagt, wo sollte man jetzt dafür auch Werbung machen? Ne? Wenn die Bestatter zufrieden sind, rufen die an. Schreiben mir eine Mail und dann kommt der Erstkontakt zustande. Ich erkläre denen dann, wie was läuft. Dann schicken die mir sehr oft Fotos von dem, was sie haben. Ich packe dann mal ein paar Koffer zusammen mit dem, was ich immer für sinnvoll halte, nehme das mit. Und dann erarbeiten wir uns auch eine Liste, was wichtig ist, was jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber was man haben sollte und was man nicht braucht. Und da sind die eigentlich immer sehr dankbar für. Ne? Dann Kosmetik auftragen, was du jetzt eben gesagt hast, auch mit den Haaren. Ne? Das sind so, ich achte auf Details, nicht so auf das Grobe. Ne? Am Ende des Tages, wenn der Sarg in der Aufbahrung steht oder am Friedhof geöffnet steht und die Angehörigen kommen hin, sich verabschieden, muss das Bild stimmen. Und das zeige ich denen dann, wie man dann macht. Dieses, viele gehen hin zum Beispiel, ich achte auch auf den Kopf. Wie liegt der Kopf? Natürlich, unnatürlich. Da sind so viele Sachen bei, weil ich denen dann so, wo man so gar nicht drüber nachdenkt oft. Ne?
Wir haben ein interessantes Thema vorhin angeschnitten, auch in Zusammenhang mit, und da schon mal wieder der Dank an euch, im Zusammenhang mit Fragen, die wir wieder über Instagram bekommen haben. Da sind wir ja immer total happy, wenn wir ein bisschen Input von euch bekommen.
Ja.
Und da mache ich jetzt ein bisschen die Überleitung dahin, weil das ist ja mit Sicherheit auch etwas, ja, was, worüber ihr Bestatter euch austauscht und sprecht. Das ist der Punkt, wenn Angehörige eine gewisse Scham empfinden, dass jemand verstorben ist. Und zwar reden wir da, viele Grüße an die Susanne, die uns eine Nachricht über Instagram geschickt hat. Zum Beispiel über den Fall, und da hat sie uns nämlich drauf angesprochen, wie ist denn das eigentlich, wenn jemand Selbstmord begeht? Die Angehörigen planen die Bestattung. Da hat sie die Frage gestellt, wie ist da der Umgang mit Angehörigen? Also kann das schon mal sein, dass die eigentlich möchten so, oh, das ist möglichst schnell hinter uns bringen, nicht so viel Aufhebens machen. Das ist uns eigentlich alles unangenehm, dass das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist.
Ja, also ich muss sagen, das hast du aber nicht nur bei Suizid, du hast das auch bei Kindstod. Du hast das in vielen Bereichen, wenn das Leben anders endet, wie man es sich immer vorstellt, sag ich mal vorsichtig. Das Problem, was dann ganz einfach ist, erstens wissen Angehörige bzw. Freunde von den Angehörigen gar nicht, wie gehe ich jetzt auf den Angehörigen zu, weil ich immer wieder sage, setzt euch doch mal einfach hin, ihr müsst ja noch nicht mal was sagen, schweigt euch an, aber Hauptsache ihr seid da, das ist schon mal ganz wichtig. Das nächste ist, ein Suizid, ja, das ist so ziemlich das Schlimmste, was in so einer Familie- und Freundeskreis auftauchen kann. Dann kommt ja diese eigene Vorwürfe. Was habe ich übersehen? Warum hat der nicht mit mir gesprochen oder sie? Das sind so viele Fragen, die auf einmal auftauchen, wo man letztendlich gar keine Antwort drauf kriegt. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass Leute die Straßenseite gewechselt haben, also Bekannte von den Angehörigen, nicht weil die ein Problem mit dem Tod hatten, sondern die hatten tatsächlich Schwierigkeiten mit den Angehörigen. Wie gehe ich auf demjenigen zu? Kindstod ist immer so ein Klassiker. Eigentlich bräuchten die Hilfe und Unterstützung und mal ein offenes Ohr. Und sehr oft ist das so, dass die auf einmal hingehen, um Freundschaften kämpfen, mit den Leuten sprechen, andere Leute sogar trösten, wo ich mir ja so denke, da wird die Krücke, derjenige, der eine Krücke oder eine Hilfe bräuchte, selber auf einmal zum Helfer und zu einer Krücke, weißt du, die dann unterstützt. Das ist aber oft auch diese Überforderung. Und 90% unserer Probleme, die finden eigentlich nur im Kopf statt. Die sind nach außen gar nicht so da.
Das heißt also im Klartext, dass du das erlebst, dass Angehörige im Prinzip selber zu so einer Art Therapeuten werden. Also dass die, weil sie merken, andere kommen mit der Situation nicht zurecht, dass da zum Beispiel jemand verstorben ist, weil er Selbstmord begangen hat. Und Angehörige, die selbst in der Trauer stecken, fangen dann plötzlich an, andere zu trösten oder sich um die zu kümmern.
Ja, das ist auch so ein bisschen Trauerbewältigung, habe ich oft im Gefühl, weil auch, wenn Lahme auf einmal laufen, sage ich immer, weil die auf einmal hingehen und die Rolle übernehmen, andere wieder auf die Beine zu stellen, wobei ja der eigene Verlust das Schlimmere ist. Ne? Bei Suizid sieht das oft ein bisschen anders aus, dann sind diese Schuldfragen. Und da steht uns allen nicht zu, nach Schuld zu suchen oder dann in Frage zu stellen, weil wenn jemand sich mit dem Thema Suizid auseinandergesetzt hat, sieht man sehr oft oder bekommt man sehr oft mit, dass er zum Schluss sehr ausgelassen war. Wir hatten das Gefühl, der oder die haben sich wieder gefangen. Dabei ist der Plan einfach abgeschlossen gewesen. Das ist wie so eine Erleichterung quasi. Und die ziehen das Ding auch knallhart durch. Da kannst du nebenstehen oder auch nicht. Die ziehen es dann durch. Ne? Das Problem, was da eigentlich ist, von außen beleuchtet, ist halt gar kein so großes Problem. Aber wenn man selber so einen Rucksack trägt, dann wird es schon schwer, ne? Und dann bräuchte man eigentlich jemanden, wo man mit, sich unterhalten kann, eine Tasse Kaffee trinken kann oder einfach nur zusammen ist. Ja, und dann kommt dann irgendwann, ja, aber hast du denn nichts gemerkt? Ja, damit hast du dann mehr kaputt geschlagen, wie du gewonnen hast. Das ist im ersten Moment erstmal eine ganz unscheinbare Frage, aber wirkt tief in einem bewirkt hat, dass man sich selber die Frage stellt, wieso habe ich es nicht gemerkt? Wie kann das überhaupt mir passieren? Das ist so eine Schuldumkehr, die da gar nicht sein darf. Ne? Wir tun eigentlich beide leid. Erstens der oder diejenige, die aus dem Leben getreten sind, ne? Und natürlich auch die Partei, die auch da ist, die kann da ganz schwer mit umgehen und es gibt einfach keine Antworten. Das kannst du drehen, wenn du willst, es gibt keine. Ne?
Das ist, finde ich, für uns Angehörige auch nochmal so ein Appell oder für uns im Allgemeinen ein Appell, achtsam mit Menschen umzugehen, die gerade jemanden verloren haben und auf Wortwahl zu achten. Mhm. Ich glaube, das macht es dann am Ende ja wahrscheinlich auch so tückisch, dass man oder dass wir ganz oft Berührungsängste haben. Mit Menschen, die trauern, weil man denkt, oh shit, ey, das ist so ein Riesenareal von Fettnäpfchen, in das man da treten kann. Oh ja. Dann sage ich lieber gar nichts, ne?
Aber einfach nur hinsetzen und die Hand halten und einfach mal zuhören, weil der Gegenüber wird sich schon öffnen. Wenn ich bei Leuten sitze, die hat so, denen es so angetroffen hat, manchmal sage ich auch gar nichts, ich höre einfach erstmal zu, ne? Und dann eröffnet sich mir ja auch letztendlich immer das, was die Leute auch beschäftigt, ne? Und da kann ich dann einsteigen. Jetzt habe ich aber auch keine Berührungsängste. Viel schlimmer sieht das ja aus bei Menschen, die nicht regelmäßig so einen Kontakt haben, ne? Und du hast ja auch, guck dir mal TikTok, Insta, Facebook, guck dir mal alles an. Du hast ja immer sogenannte Experten da. Was bei dem einen hilft, braucht bei dem anderen noch lange nicht zu helfen. Ne? Manchmal ist Schweigen echt Gold. Ne? Oder dann halt, wenn jetzt jemand anfängt zu erzählen, nicht unterbrechen. Lassen wir einfach mal reden. Mal gucken, was da so bei rauskommt. Das öffnet mir ja auch Türen. Und vor allen Dingen meine größte Aufgabe ist es eigentlich als Bestatter, immer da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber auch mal das Schuldgefühl wegzunehmen. Ne? Weil das ist ja kein Mord. Das ist ein Selbstmord oder Suizid. Da hast du oft gar keine Wahl. Du kriegst es ja noch nicht mal mit. Wenn jetzt einer durch die Gegend läuft und humpelt, da kannst du sagen, oh, hast du auer Beinchen. Aber wenn jemand bei dem Kopf ausbrütet, du kannst nur bis zur Stirn gucken. Ne? Mehr geht gar nicht. Und die Gedanken, die einen da beschäftigen, die kriegst du gar nicht mit. Und nach wenn ich dich jetzt frage, wie oft ist das? Na, wie geht es dir? Ja, gut.
Ne? Das ist eine Floskel.
Das ist also eine typische Aussage,
mit der man auch vorsichtig sein
wenn wirklich einer anfangen würde, mich bedrückt das, dann macht das Gegenüber dann wieder fertig. Ne?
So sieht aus. Also ich glaube auch, das, was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, das mit der Stille, es klingt ja so simpel, ne? So einfach mal die Klappe halten und einfach auch mal jemanden erzählen lassen. Aber ich nehme das ganz oft in unserer Gesellschaft wahr inzwischen, dass das ja zu einer für viele Leute immer größer werdenden Challenge wird, den anderen mal den Raum zu geben, zu sprechen und aussprechen zu lassen. Oder im Zweifel auch einfach mal daneben zu sitzen und gar nichts zu sagen. Ja. In dieser Welt, in der wir beballert werden, von morgens bis abends mit Informationen, mit Gequatsche, ich meine, am Ende machen wir das ja jetzt gerade auch, auf eine gewisse Art und Weise. Da ist es, glaube ich, zu einer richtigen Tugend geworden, wenn du jemanden hast, auch in deinem engsten Freundeskreis, der sich einfach hinsetzen kann, schweigen kann neben dir und das ist nicht unangenehm.
Und vor allen Dingen auch mal zu ertragen, dass er gegenüber weint. Ne? Ja. Da können ja die wenigsten mit umgehen. Ne? Ist ja logisch, dass mein Gegenüber weint, wenn er so einen Verlust hat. Da könnte ich ja verrückt werden. Das Beste ist ja auch immer, man sieht es ja einmal, weil ich ja richtig spannend finde. Nehmen wir jetzt mal der Wal. Nehmen wir den mal. Natürlich Timmy, ist das blöde hoch. Mit dem Tier. Ja. Mir tut das Tier auch wirklich unsagbar leid. Aber dann da wegzugehen, sich ein Fischbrötchen holen, das macht die Sache auch nicht wirklich leichter. Ne? Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Wale und Delfine da in Fischernetzen verenden, da redet keiner drüber. Bei Tieren, habe ich oft festgestellt, ist die Empathie und die Leidensfähigkeit bedeutend höher, wie es oft bei Menschen ist. Ne? Wenn ein Mensch verstirbt, auch ein Kind, ne, muss man jetzt mal einfach sagen, dann ist eine pure Überforderung. Das Beste finde ich ja, wenn jetzt ein Hund gestorben ist, nehmen wir mal zum Beispiel, dann hol dir einen neuen, der lenkt dich ab. Ganz schlecht ist das aber, wenn du das überträgst auf ein Kind. Das habe ich schon gehört, dass Angehörige komplett verzweifelt waren. Ja, du bist ja jung, du kannst ja nochmal Kinder kriegen. Da denke ich immer, boah, das ist aber eine Vorschlaghammer gewesen. Und das Gegenüber meint das gar nicht böse. Sondern das ist eine pure Überforderung, wo man da mit dem Hammer draufschlägt, dass ich mir immer denke, wer kaputt macht mit einem Satz, geht ja wohl kaum noch. Ne? Selbst wenn die noch 10 Kinder kriegen, wird dieses eine Kind, was verstorben ist, nicht ersetzt. Das muss man einfach mal so sehen. Ne? Da würde ich wirklich jedem einzelnen Rat geben, setzt euch schon mal hin, hört mal zu und dann schauen wir mal weiter. Ne? Und man muss ja auch nicht tröstende Worte finden, mal die Hand geben oder mal jemanden drücken, aber auch einfach nur mal da zu sein. Das reicht ja vollkommen aus. Ne? Man muss nicht zu allem, was so geschieht, seinen Senf geben. Einfach mal zuhören und auf sich zukommen lassen. Ne?
Ja, das denke ich auch. Das ist eine ganz gute Botschaft an uns alle. Ich glaube, das, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist so auch die eigenen Gefühle und Stimmungen, die man dabei hat, mal eine Runde ertragen und sich denken, oh, das ist jetzt hier eine sehr ungewohnte Situation für mich und ich fühle mich auch nicht richtig wohl in meiner Haut. Aber
ja, wer fühlt sich dann wohl dabei, wenn du da gegenüber und du kriegst jetzt weinen von einer Mutter oder Vater erzählt, dass ein Kind gestorben ist oder dass jemand einen Suizid gemacht hat. Ja, wer fühlt sich denn da bitte schön bei wohl? Ja. Das muss man auch mal ertragen. Ich habe das auch schon mitgekriegt, dass mir mal jemand sagte, boah, ich habe mich so geschämt, meine Kinder leben, weißt du, was ich meine? Dann geht das in deren Kopf ab und dann schlägt so eine Panik, so eine Überforderung zu, man projiziert das immer auf sich selber. Aber betrifft mich ja gerade in dem Sinne nicht, weil meine Kinder ja im Moment, Gott sei Dank, auch da sind, sondern ich muss ja auf mein Gegenüber mal eingehen können und der hat jetzt gerade ein Problem, nicht?
Ja, genau. Die eigenen Gefühle mal eine Runde runterschrauben, ne?
Ja. So, und da siehst du Männer, die, wenn jetzt junge Eltern bei mir sitzen, die Männer, die sind immer so ganz ruhig. Da habe ich mehr Arbeit, mit die mal aus der Fassung zu bringen, ne? Und da die mal aus sich herauskommen. Frauen gehen da ganz anders mit um. Und man muss dann so überlegen, so, das Kind ist ja im Mutterleib groß geworden. Man hört den Herzschlag, man merkt jede Stimmung. Und wenn dann so etwas passiert, ist für beide Elternteile purer Horror. Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Aber wenn so ein Kind stirbt, stirbt auch immer ein Stück weit die Mutter mit. Das muss man einfach mal so sehen. Ne?
Ja, das kann ich als Mama kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das so ist. Und das ist auch, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Jede Mama hat diese Gedanken mal. Ja, das ist, glaube ich, ganz normal, dass man zwischendurch, was wäre, wenn? Ne? So. Mhm.
Ne? Und dann habe ich aber selber auch gehabt, wie meine jüngste Tochter geboren ist. Da war ich ja, hatte ich ja schon sehr viel. Ich glaube, in dem Jahr habe ich 12 Mal innerhalb von ganz kurzer Zeit, ich glaube 8 Wochen oder so, 12 Mal mit Kindstod zu tun gehabt.
Ist das dein Ernst?
Mhm. Krass. Und ich bin völlig eskaliert in meinem Kopf, wollte aber jetzt das, was ich in meinem Kopf habe, nicht auf meine Frau übertragen. Was habe ich gemacht? Dann habe ich einen Angel Care gekauft, ich habe das gekauft, darauf geachtet, dass die Zimmertemperatur stimmt, die Lage. Ich bin ja fast hysterisch in meinem Kopf gewesen. Und da habe ich dann gemerkt, ich muss mich jetzt selber mal wieder runterfahren.
Genau, weil die Panik zu groß wird.
Weil ich habe gemerkt, dass mich dann so dermaßen mit runtergezogen hatte, dass ich alles auf die Kinder am Projizieren war. Da habe ich ja mal erzählt mit dem Kind, da ist ein Kind mit dem Fahrrad gefahren, ein kleines, aber auch schon bestimmt schon 30 Jahre her, und ist mit dem Fahrrad umgefallen und oberhalb mit dem Ohr, ne, also Schläfe, auf dem Bürgersteig aufgeschlagen. Und vor 30 Jahren war eine Fahrradhelm ja noch eine Witz. Auf jeden Fall war das Kind sofort tot. Und ich hatte dann sehr lange Gespräche mit den Eltern, habe wieder geguckt, dass ich alles hinkriege, dass sie sich verabschieden können. Und dann bin ich nach Hause gefahren und da kommt meine älteste Tochter mit dem Fahrrad entgegen. Ganz happy, ne, dass sie so schön Fahrrad fahren kann. Hat die erstmal Stubenarrest gekriegt, weil sie ohne Helm unterwegs war. Und da habe ich dann gemerkt, du musst zwischen Beruf und Privat, musst du irre Grenzen ziehen.
Ja, das ist so. Weil einen das fertig macht.
Eine Familie kann nichts dafür.
Ne? Ja, das
passiert ja dann auch mit meiner jüngsten Tochter und Angel Care. Und ich halte das als
Angel Care nur ganz kurz, damit die Leute verstehen, was es ist. Das sind diese Matten, die man reinlegt bei so Neugeborenen.
Die rein und die zeichnen alles auf. Aber wenn ein Kind sich dreht, macht das Alarm. Du glaubst gar nicht, wie viele Alarmfahrten ich da nachts hatte. Ja, ne? Und jedes Mal kreidebleich da reingestürmt. Da war bei mir auch selber pure Überforderung. Und das war mir aber auch eine Lehre.
Ja.
Man muss also alles, was einem widerfährt, kann man einmal negativ und einmal positiv sehen.
Ja.
Und ich habe dann, wie ich mich dann selber wieder im Griff gekriegt habe, und habe gedacht, so, du übertreibst hier gerade ganz ordentlich, bin ich hingegangen und habe dann mal von diesen ganzen, weil du kannst ein Kind nicht in Watte einpacken, wir sind auch nicht in Watte eingepackt, die müssen ihre Erfahrungen machen. Und wenn was passiert, ja, dann ist es in der Regel ein Unfall. Und das heißt ja nicht umsonst Unfall. Ne? Ich achte schon drauf oder habe bei den kleinen Kindern immer drauf geachtet, keine spitzen Messer rumfliegen oder was weiß ich. Das ist Eigenverantwortung. Aber ich habe nicht alles im Griff. Ne? Manchmal muss man im Leben das auch so hinnehmen, wie es ist. Ne?
Ja, ihr Lieben, das ist ja auch immer manchmal hier zwischendurch harter Tobak, den wir hier bequatschen. Das muss auch so sein. Jetzt so zur Mitte unserer Folge möchte ich aber noch mal ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Das ist mir ein dringendes Bedürfnis und Auslöser war eine Geschichte, die ich selber auf Instagram gesehen hatte. Also man muss ja immer vorsichtig sein mit Tod und Humor, finde ich auch, ne? Also an dieser Stelle. Aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln. Es ging um kuriose Orte, an denen Menschen versterben.
Mhm.
Und das ist ja wirklich so, ich sag's mal ganz platt, dem lieben Gott ist das ja im Zweifel komplett Wumpe, wo du dich da gerade befindest, wenn der Meinung ist. Wird der Stecker gezogen und dann ist Feierabend im Karton. Mhm. Und aus dieser Kategorie hast du auch eine schöne Geschichte mitgebracht.
Ja, da gibt es ja einige, ne? Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin von Natur aus ein neugieriger Mensch, aber wenn meine letzte Stunde schlecht, möchte ich nicht wissen. So neugierig bin ich ja doch nicht. Aber wenn man dann so mitkriegt, ich habe ja gesagt, ich habe über 30 Jahre auch die Polizei bedient mit Abholungen und so weiter. Und da kommen schon kuriose Orte zustande. Ne? Einmal war ich in einer Kneipe, die hatten die Toilette. Das ist ein uralt Ding gewesen. Ich glaube, der Bau war von 1700, blas mich weg. Und die Toiletten waren oben. Und da sind noch diese Raumspartreppen gewesen. Und die im besoffenen Kopf zu nehmen, ist immer ganz schlecht.
Ne? Und dann das heißt, das sind so steile, hohe, enge Dinger da, oder was?
Okay. Ja. Und dann ist er runter und dabei hat er sich dann der Knick gebrochen. Aber jetzt war alles so voll und die Leute waren auch so voll. Ne? Wie wir da reingekommen sind, da hinten der Abteil ist abgesperrt worden, aber wie wir reingekommen sind mit Trage, mit allem drum und dran, da kamen direkt zwei auf mich zu, ey, das ist ja mal ein geiles, ausgefallenes Kostüm. Da habe ich dann auch so gedacht, lieber Schwan, auf dem Pegel möchte ich gerade auch rumreiten. Ne? Also die waren schon echt stramm. Und dann bin ich mal gerufen worden zu einer Adresse. Da war für mich ein ganz normales, so eine Straße, wo diese Patrizierhäuser stehen. Ne? Eine ganz normale Wohnsiedlung. Dann bin ich dann da hingerufen worden und auf der an den Klingeln ist mir schon aufgefallen. Da stand dann Tina, Tanja, aber weiß ich, was da noch so alles stand. Aber war für mich erstmal ein ganz normales Wohnhaus. Und ich gehe ja grundsätzlich erstmal ohne Trage rein, guck erstmal, was los ist. Ne? Und siehe da, dann war das so ein Bordell. Aber wo die einzelnen Wohnungen und Zimmer so vermietet wurden, in einer Wohnstraße, also das wäre mir im Leben nicht aufgefallen. Jetzt habe ich auch keinen Bezug dazu, muss man auch mal sagen.
Ne? Also es war keine rote Laterne vorne?
Nein, gar nicht. Also das war mal anders, wie ich mir das vorstelle. Also es war nicht die Herbertstraße oder so. Ne? Ja, auf jeden Fall bin ich dann da reingegangen und dann unten, die Kollegen von der Polizei kennt man ja mit der Zeit. Und die sagten, ja, Volker, ist doch schon mal hoch. Ne? Dann bin ich dann hochgegangen. Die hatten mir erklärt, wo das ist. Und dann waren da auch mehrere Damen, die leicht bekleidet waren. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann lag ein riesen Klotz da auf dem Bett. Und dann bin ich wieder runtergegangen und dann sage ich zu denen, ich sage, kannst du mir mal sagen, was hier passiert ist? Und bei dem in der Tasche haben sie gefunden diese blauen Pillen, die man zur Verstärkung einnehmen kann. Weil aber viele nicht wissen ist, der ist ja, dafür sollte man sich in der Anatomie und in der Geschichte ein bisschen auskennen. Das sorgt natürlich auch für Blutdruck, ne? Und dann an den geeigneten Stellen. Das heißt, wenn das Herzchen das aber nicht mehr so ganz vertragen kann und man ist so im Akt, dann muss das Herzchen ja sowieso noch ein bisschen mehr leisten. Und dann hat das Herz bei ihm wohl gesagt, so, jetzt ist Schluss. Einer von den Polizisten hatte mir auch die Dame gezeigt, wo drauf das passiert ist. Die ist selber relativ knapp weggekommen von der Nummer, weil wenn so ein riesen Klotz auf einem liegt, dann wird das auch schon was enger, ne? Und wir fahren ja für die Polizei dann immer anonym, aber lustigerweise, so eine Stunde später kriegte ich dann einen Anruf und dann waren da die Angehörigen. Und dann hatte ich mich mit denen unterhalten und dann sagten, die haben immer so drumherum gesprochen. Ne? Und dann fiel mir aber auf, das war die Frau von ihm. Ne? Und sie war jetzt natürlich so gar nicht begeistert, wo es passiert ist. Da es passiert ist, ja, sagt sie,
okay, der hatte schon aber sie wollte,
Schwierigkeiten mit dem Herz. Ja, ne?
Sie wollte jetzt nicht unbedingt, dass rauskommt, wo ihr Mann
verstorben
war.
Die war ja natürlich doppelt gestraft, ne? Da muss man ja auch mal sagen. Ne?
Das ist wohl wahr.
So, und dann musst du ja auch Trauerdrucksachen und so weiter stellen. Ne? Und dann, was willst du da schreiben? Sieht den Garten nicht mehr grün oder was willst du da machen? Ne? Da musste man da natürlich alles auch immer schön nett umschreiben. Ne? Das war, ich denke mal, jeder, der den Beruf ausübt und auch für die Polizei oder Gerichtsmedizin unterwegs ist, der wird da wohl so 1000 Anekdotisches haben, wo man so denkt, was sehr oft ist, ist die Toilette.
Das ja, spannend, oft. Ne? Das ist wirklich oft.
Das ist dann pressen und dann pack, sagt das Herz, nö, jetzt nicht mehr. Ne?
Genau, es hat gerissen auf dem Weg, keine Ahnung.
Ja, weil ich immer, wo ich dran verzweifelt bin, sind Pilzsucher. Und zwar, die versterben ja nicht am Wegesrand, ne? Sondern immer ziemlich weit im Wald drin. Die musst du erstmal finden.
Was?
Du musst mal überlegen, wenn ein Mensch arbeiten geht. Achte mal drauf, viele werden im Urlaub krank, ne, ja. Weil der Körper dann zur Ruhe kommt. Aber lustigerweise haben wir es ja auch sehr oft dazu im Urlaub versterben.
Das stimmt, ja.
Und wenn die gerade frisch in Rente gehen, und heute sind die Rentner ja nicht mehr das, was sie früher waren, die gehen in Rente und sind dann alt, also ist ja nicht selten, diese Tage, da waren meine Frau und ich unterwegs, da war ein Mann, ich denke mal, Mitte 70, wenn nicht älter, ja, der war am Joggen, und glaubt man dran, ich wäre nicht an den Mann rangekommen, ne? Der hat alles richtig im Leben gemacht, aber wie viele sind gerade in Rente oder kurz davor? Ja, und dann passiert das, ne? Ja. Das hast du natürlich sehr häufig.
Es ist ulkig, ne? Wir hatten jetzt hier noch in Dortmund wieder einen Fall, wo jemand im Stadion verstorben ist. Ist auch so ein Klassiker.
Ja, klar, sicher, regt er sich ein bisschen auf. Mhm. Ja, und paff, ist es weg. Das hast du ja sehr oft, wenn die Leute sich auf einmal künstlich aufregen. Da pushen die sich so hoch mit, ne? Und dann werden sie auf einmal lila, fallen um und dann war es dann, ne? Für den Betroffenen ist das immer eine super Sache, weil das ist wie Licht ausschalten, eine Embolie oder so, ne? Dann ist direkt vorbei die Nummer. Ja. Für das ganze Umfeld ist ein bisschen blöde, ne? Sei es im Restaurant, sei es im Urlaub, was weiß ich, wo das überall passiert, ne? Und das ist ja, weil ich immer sage, viele gehen immer davon aus, und das ist ja die häufigste Geschichte auch im Krankenhaus, Pflegeheim oder zu Hause, absehbar, dann passiert. Ne? Aber natürlich, wenn du mit dem Partner oder der Partnerin im Urlaub bist oder diesen Kur oder was weiß ich wo, und da kommt auf einmal Ruhe und der Körper sagt so, jetzt ist der beste Zeitpunkt, da kann ich nicht mit umgehen mit der ganzen Ruhe, ja, dann mach ich das. Ne?
Wie ist das denn, wenn ich jetzt aus dem Kreis Heinsberg komme oder ich komme aus Wassenberg und ich bin jetzt gerade mit meinem Partner, weiß ich nicht, in Südtirol in den Bergen wandern, dann erwischt es ihn. Wen rufe ich denn dann eigentlich an? Rufe ich einen Bestatter
erstmal,
in Österreich
wenn
an?
Es kommt ja sowieso vor Ort mal Polizei, genau. Und was weiß ich
noch. Die klären das erstmal.
Die Länder alle relativ identisch. Ne? Dann geht man hin, und dann ist ja, was ich schon oft gesagt habe, jetzt macht man einfach eine Bestattungsvorsorge, und die hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Wenn man dann über einen Bestatter macht und diese abgesicherte Vorsorge macht, hat er bei einer Reiserückholung immer doppelten Wert. Ne, da ist die Rückholung mit versichert. Aber selbst wenn man das jetzt nicht gemacht hat, nehmen wir mal die gelben Engel, es gibt sehr viele Autoversicherungen und Reiseversicherungen, da ist dann eigentlich die Rücküberführung immer mit drin.
Ach stimmt, für den Todesfall. Mal gucken.
Ne? Ja. Weil früher war es dann so, wir sind, also ich kann mich noch erinnern, wie oft war ich in Italien, in Spanien, war, weiß ich, wo ich überall rumgetobt bin. Das ist, wird heute anders geregelt, das wird über so, es gibt, nehmen wir mal die Überführungsdienste Niederrhein, nehmen wir mal Transrapid, es gibt mittlerweile ganz große Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, nur diese Rückholungen zu machen, weil es ja letztendlich auch im Interesse der Angehörigen ist. Wenn ich jetzt losfahre, das mache ich auch, da habe ich auch keinen Lack dran. Ne? Ich bin auch schon mit Angehörigen losgefahren und habe den Verstorbenen vor Ort abgeholt, weil deren Wunsch war. Ne?
Aber das dauert.
Nein, das geht schnell. Also da sind ein paar Anrufe. In der Regel ist er am gleichen Tag oder in der Nacht.
Ach, dann machst du dich direkt auf den Weg.
Ja. Das geht schon sehr schnell. Aber dann ist es ja auch so, ich checke erstmal alle Versicherungen. Ist da so eine Rückholung mit drin?
Ja, sicher.
Ne? Weil ich möchte ja für meinen Angehörigen auch die Kosten ein bisschen im Griff haben. Wenn der gerade passiert ist, interessiert dem Angehörigen gar nicht die Kosten. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, weil er in so einer Schockphase ist. Aber irgendwann ist diese Schockphase vorbei, man muss wieder über den Tellerrand gucken, man muss sich auf sich selbst konzentrieren. Und wenn man dann auf einmal kein Geld mehr in der Tasche hat, weil alles solche Formen angenommen hat, ist das auch nicht sehr gut. Ne? Ist auch nicht günstig für den Angehörigen, die müssen schon optimal beraten werden. Ne?
Ja, Gott sei Dank.
Ja, aber da achte ich auch drauf, weil nehmen wir jetzt mal die gelben Engel, da ist das immer mit drin. Ob du jetzt mit dem Auto unterwegs warst oder hingeflogen bist, das ist erstmal völlig egal.
Ja, stimmt.
Ich kenne auch da die Vertragsbestatter, die dafür zuständig sind. Die sind sogar sehr nett. Ich kenne die ja gut. Ne? Dann wird halt geregelt. Dann ist das Thema durch. Ne? Und spart natürlich dem Angehörigen immens viel Geld. Und da muss man auch mal sehen. Ne? Das ist aber, was ich auch schon mal gesagt habe, wenn jetzt bei mir Tante Betty sitzt und Onkel Hubert ist dann gestorben, und dann sage ich ihm, kriegst du dann mit, dass der früher am Bau gearbeitet, Bergmann war, Bäcker, dann gehe ich auch oft hin und prüfe mal eben über die Berufsgenossenschaft ab. Ist das vielleicht doch noch eine Berufskrankheit? Da kümmern wir uns schon drum. Und das sollte man auch immer machen, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Hinterbliebenen, die brauchen Butter auf dem Brot, der Verstorbene nicht mehr.
Ja, das ist so. Das ist, genau.
Und das sind aber die Hinterbliebenen in dem Moment auch logischerweise nicht, weil die Trauer ja den Verstand auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, benebelt ist jetzt falsch, aber beeinflusst. Und es ist ja auch, man will das ja eigentlich auch irgendwie hinter sich bringen. Und wenn man jetzt hingeht, da einfach sein Ding macht und eine teure Sage verkauft und das ist schön und das ist schön, das hat er sich verdient, ja, irgendwann ist die Trauer vorbei und dann fragt man sich, wo ist das ganze Geld geblieben, ne? Und da sollte
ja,
man
das ist so.
Mal warten.
Genau, das ist ja, das hast du ja auch schon in mehreren Folgen vorher auch schon angesprochen, dass es eben so wichtig ist, da alles im Blick zu haben als Bestatter auch, ne? Dass es auch euer Verantwortungsbereich ist. Dass es eben nicht darum geht, den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen.
So eine Trauer ist wie ein Vollrausch.
Ja, genau.
Wenn du richtig die Hacken nass hast, der Helm lackiert ist, dann siehst du erstmal alles so auf, ja, ist egal, leicht, leicht. Weißt du? Und dann bei einer Trauer ist es ja auch erstmal egal. Hauptsache alles gut.
Ja,
ne? Genau. Nur, wenn du am nächsten Morgen wach wirst, nachdem dass du den Helm ordentlich lackiert hast, dann fängst du schon. Dann fängst du schon an zu überlegen. Und was ja viele ein bisschen vergessen ist, die Witwen untereinander oder Witwen und die Trauernden, die treffen sich ja am Friedhof,
klar,
die reden ja auch mal miteinander. Und wenn du dann hingegangen bist und hast die nicht optimal beraten, spätestens da holt dich die Geschichte ein. Ich bin kein Freund der schnellen Mark. Ne, sondern der sicheren. Und wenn du ehrlich bist und die Leute optimal berätst, guck mal, ich feiere dieses Jahr 25-jähriges Bestehen. Ich habe das Unternehmen ja nicht geerbt, meine Frau und ich, wir haben es ja aufgebaut. So, und da haben wir schon viele, viele Kunden, die andauernd nach uns hinkommen. Warum? Erstens wissen die, dass wir die nicht über den Tisch ziehen. Die kennen unsere Arbeit. Und das geht ja vielen Kolleginnen und Kollegen von mir auch so. Wenn du sauber arbeitest, kommen die Leute wieder. Ne? Und heute im Zeitalter vom Internet, ich sag mal ganz schnell, dass dein Name weg ist oder dass mal rauskommt, dass du hingehst und auf die schnelle Mark auswahrst oder der schnelle Euro. Ich bin ja noch eine alte.
Ja, wir sind dann am Ende wieder, wo wir über immer mehr Einfluss von KI reden und so, finde ich sehr spannend, werden die Handwerksberufe immer wichtiger.
Ja.
So, du gehörst auch zu denen, die einen Job haben, der niemals von KI wird ersetzt werden können. Ja,
ja,
so.
Also mit dem Bot sich zu unterhalten, halte ich für einen.
Also es mögen vielleicht einzelne Abläufe in eurem Betrieb durch KI irgendwann erleichtert werden können. Abrechnung, genau. Aber ansonsten bleibt es einfach ein Handwerk. Und das ist der springende Punkt, wie es schon immer war. Die beste Visitenkarte, die ein Handwerker haben kann, ist Mundpropaganda.
Ja, ne? Doch mache ich auch nirgendwo Werbung. Wie ich mich vor 25 Jahren selbstständig gemacht habe, hatte ich gar nicht das Geld für die Tageszeitung oder Wochenzeitungen da Werbung reinzuhämmern. Und lustigerweise ist das mal irgendwann aufgefallen, dass die Leute sagen, die habe ich ja nicht in der Zeitung gesehen. Das fällt also eher auf, wenn du nicht drin stehst, wie wenn du drin stehst. Und so ist das auch hier mit dem Institut für Tarn und Topaxie, was von mir ist, oder Dead Body Management Training. Das läuft nur über Mundpropaganda und ein zufriedener Kunde, der empfiehlt dich gerne weiter, ne?
Aber dementsprechend machen wir für unseren Podcast auch gar keine Werbung und hoffen einfach, dass ihr das weiter raustragt. Aber warum machen wir keine Werbung? Auch deshalb, weil uns die Zeit fehlt und wir uns da noch nicht reingefuchst haben. Das gehört so weit auch dazu.
Ja, das stimmt.
Es bleibt ja unser kleines Hobbyprojekt. Aber wir freuen uns sehr, dass unsere kleine, feine Fangemeinde immer weiter wächst.
Ja, vor allen Dingen, ich werde da lustigerweise auch schon oft angesprochen. Ne? Also das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wenn ich schon mal so in Münnerstadt bin oder so unter Kollegen, höre ich das schon mal oft. Ja, ich höre mir deinen Podcast an. Ich habe dir da erzählt, dass ich in Neumarkt war. Der Julian hat da der Friedhof, den muss man sich angucken. Ne?
So, das müssen wir doch nochmal, da müssen wir den Sack doch nochmal zumachen, Volker. Da müssen wir jetzt einmal nochmal kurz erklären, wie war das? Erstens, was ist das für eine Form von Friedhof, die du da besucht hast? Der ist jetzt in quasi halb privater Hand. Mhm. Und der Bestatterkollege macht es jetzt anders, der will Leben da auf dem Friedhof haben.
Das ist ein Konzept. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau und ich, wir waren ja da. Grüß dich, Julian. Da hast du gute Arbeit geleistet. Wir waren da und wie ich da geparkt habe, das war erstmal ein ganz klassischer Friedhof, aber nur ein Teil. Und die Erweiterung hat der Julian dann umgebaut. Und da nennt sich auch gar nicht Friedhof, sondern Garten der Erinnerung. Boah, ich habe nur gedacht, du fällst ja um. Ne? Dann haben die da einen Picknicktisch, der hat extra für Kinder, hat der so eine Ecke, der hat ein Flussbett gemacht, der hat viel mit Bäumen, Steine und allem gearbeitet. So was Schönes habe ich ganz selten gesehen. Oder gar nicht, muss ich jetzt fairerweise sagen. Und der Gedanke, der mir leider Gottes durch den Kopf schoss, ist, so muss ein Friedhof aussehen und nicht anders.
Eigentlich alle müssen so aussehen.
Ja, das ist so durchdacht alles. Du kommst da drauf und du fühlst dich direkt gut und wohl. Ne? Und was mir gefallen hat, ist, dass der von diesem Namen Friedhof weggegangen ist, sondern hat Garten der Erinnerungen geschimpft. Also ich muss sagen, wenn ihr mal in der Ecke Neumarkt seid, fahrt nach dem Julian Pürzer hin und lasst euch mal den Friedhof zeigen oder geht da einfach mal hin. Ich kann da nur von schwärmen. So durchdacht, super, super Arbeit hat er da gemacht. Ne? Und das sage ich als Kollege. Ne? So müssten eigentlich alle Friedhöfe aussehen. Ne? Und dann dieses Projekt dauerte 3 Jahre. Die Bauzeit, lustigerweise, 8 Monate. Die Behörden und diese Geschichten, das hat so lange gedauert. Weil du darfst es ja nicht auf eigenem Namen betreiben, sondern das nennt sich dann Erfüllungsgehilfe. Das wird über Notare und gemacht. Habe ich auch schon mal gesagt, dass schon behördliche Kontrolle da sein muss, weil wenn man selber stirbt, ja, irgendeiner muss ja verantwortlich sein, ne? Aber so toll gemacht. Also, ich schick dir die Bilder, setz die bitte rein. Also, was Tolles habe ich noch nicht gesehen. Und dann, man fühlt sich auch direkt wohl da, ne? Ein Picknicktisch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie toll das da ist. Ne? Auch dieser Ausblick da. Und so durchdacht, da war eine Landschaftsarchitektin war da mit drin, da waren einige, die richtig auf Zack waren, die haben ihre Köpfe zusammengesteckt. Ursprünglich sollte da ein Wald werden. Ne? Und da zeigt sich immer drin, wie wichtig das ist, dass man auch seine eigenen Pläne nochmal überarbeitet. Es sollte ein Wald werden. Und nach und nach bei dieser Gestaltung von diesem Garten, dieser Garten der Erinnerung, hat sich das grundlegend verändert. Und das ist, wo ich den meisten Respekt vor habe. Wenn man eine Idee im Kopf hat, muss man auch immer noch flexibel sein und sagen, nee, das passt jetzt hier so gar nicht, wir müssen das ein klein bisschen anders machen. Ne? Da war ich auch sehr stark von beeindruckt. Ne? Da muss man sagen, richtig toll. Und da fahre ich auf jeden Fall nochmal hin, weil das ja jetzt alles noch neu war, da muss ja auch alles noch anschlagen und die Blumen und alles, da muss ja alles erstmal wachsen. Aber es war schon beeindruckend. Ne? Also auch meine Frau, die war hin und weg von der ganzen Geschichte. Ne?
Das heißt also, ein kompletter Wald, davon hat er sich dann irgendwann verabschiedet. Es klang ja auch so, als wären da so alle Elemente vertreten. Ne? Was hast du gesagt, da führt so ein kleines Bächlein hindurch und
ja,
so?
Ja, der hat ein Flussbett da reingemacht. In dem Flussbett kann man sich auch bestatten lassen, also am Rand. Dann hat er ein trockenes Flussbett. Und dann, was mir am meisten beeindruckt hat, die Steine, die da liegen, die kann man dem Steinmetz geben und die werden dann beschriftet. Also aber wirklich top durchdacht. Ne? Ja. Das heißt, du brauchst gar keinen Grabstein, der würde da auch gar nicht hinpassen. Ne? Alles, was da ist, bleibt auch exakt so. Der hat mit Eisen, Holz, Steine, toll. Blumen, Bäume, der arbeitet mit allem, was du so in der Natur findest. Aber so sortiert und durchdacht und so toll gemacht. Ne? Auch die Ruhefristen, da war ich sehr beeindruckt von. Die sind da nämlich 10 Jahre. Du kannst natürlich verlängern, wenn du möchtest, aber bei den meisten Friedhöfen hast du 25, 30 Jahre und das ist eine sehr lange Zeit. Ich habe ja gesagt, die Menschen werden immer älter. Ne? Meine Mutter, die lebt zum Glück noch, aber ich werde jetzt nächstes Jahr 60. Wenn sie dann verstirbt, 30 Jahre Grabpflege. Ich weiß ja gar nicht, ob ich selber noch mitspiele. Ne?
Das stimmt.
Und das sieht bei dieser 10-Jahres-Geschichte schon mal ganz anders aus. Ne? Ich sage ja, muss man gesehen haben, fahrt nach Neumarkt, guckt euch das an. Das müsste eigentlich eine Blaupause werden. Ich will hoffen, dass viele, viele Behörden und Friedhöfe sich das da mal angucken und sich mal Tipps bei dem Julian holen, wie sowas gemacht wird. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, der hat auch richtig gelitten, der Kerl. Mit dem unterrichte ich auch sehr oft und wir haben ja sehr oft darüber gesprochen. Ne?
Ach so, weil Behördenkämpfe.
Ja, ja, die Behörden, ja, ja. Das sind nicht schon Behörden, die müssen sich ja absichern. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber
ja auch,
wenn man jetzt als Unternehmer, wir sind ja sehr flexibel, wir müssen auf Sachen sehr schnell reagieren können und ändern können. Darum sind ja Unternehmer in der Regel, wenn die auch vom Unternehmer selber geführt werden, das sind Speedboote. Jetzt geht man hin, je größer irgendwas wird, sei es ein Unternehmen oder eine Behörde, dann entwickelt sich immer mehr ein Frachter draus. Bevor der sich richtig hingestellt hat, ist das schon vorbei. Ja. Ich bin natürlich auch dagegen, jeden Trend nachzulaufen und jede Challenge mitzumachen. Da muss man auch mal sagen. Aber Fakt ist, was den Tod angeht, und wir haben diesen Wandel in der Bestattungskultur ja, also mindestens schon 20 Jahre, trotzdem ist es noch, dass dann heißt, einheitliche Grabsteine, der darf nur die Höhe haben. So, der Begriff Grabstein halte ich ja schon mal für ganz falsch, weil man setzt ja einem Menschen ein Denkmal. Das sind ja keine Grabsteine, das ist ja ein Denkmal. So, und wir haben uns ja schon ein paar Mal darüber unterhalten, du als Trauerrednerin ausgebildet jetzt, weißt es selber, wir müssen ja individuelle rausarbeiten. Aber wenn du nur Steine von der Stange nehmen kannst, erstens ödet das jedem Steinmetz an, das muss man auch mal so sagen, weil das sind nämlich Top-Handwerker und Künstler und macht auch so einen Friedhof irgendwie kaputt.
Ja, das,
wenn man
ja,
so Naturfelsen nimmt oder mal wirklich bei den Steinmeißeln darf, Daher kommt ja der Begriff auch. Ne? Und den Menschen in Denkmal setzen darf, ist das immer noch eine andere Geschichte, wie ich nehme jetzt Stein Y in der Farbe mit der Schrift. Ganz schlimm finde ich ja noch so aus den 70er, Anfang 80er Jahre, wenn du über die Friedhöfe gehst.
Diese Blöcke. Die
Leute, Paul, Konstantin, Müller. Ja, wo ist die Frau dann? Wo bitteschön ist die Frau?
Stimmt, ja.
Ne? So, stimmt. Und das sind so Sachen, die sind ja schon lange im Wandel. Und da hat der Julian Pörzer nur richtig was auf die Beine gestellt. Das muss man mal sagen. Also ich kann mich gar nicht so tief verneigen, wie ich den Hut ziehen würde für den Mann. Ne? Muss man sagen. Und der ist, warte mal, wie alt macht Julian? Ich glaube so Anfang 30. Julian, sei nicht sauer, wenn ich mich jetzt vertan habe. Aber hingehen und dann so aus dem Boden stampfen, ja, da gehört nur Respekt.
Absolut. Dann, wir schicken viele Grüße nach Neumarkt. Das ist in Bayern, glaube ich, ne?
Ja, Oberpfalz. Neumarkt in Oberpfalz. Aber auch eine schöne Ecke da unten, da muss man sagen. Und das Beste ist, dafür schätze ich den Julian ja auch mal sehr. Dann habe ich schon gesagt, ich sag, du wohnst ja da, empfehle mir mal ein Hotel. Und dann hat er mir ein Hotel empfohlen. So muss es sein, wenn du im Himmel kommst, ne? Also, das muss ich sagen. Da war ein Metzgereimuseum drin, das gehörte Metzger, ne?
Und, ach, guck mal, das hast du doch gelernt. Schön.
Ja. Der hat mir auch das Museum gezeigt. Für mich war das, auch für meine Frau war das alles in allem ein richtig schönes Wochenende. Also ich war schon beeindruckt. Also das haben die dann auf, da gibt es nichts. Und ich würde mir wünschen, dass sich das wirklich sehr, sehr viele angucken. Doch mal, das ist auch keine Werbung für den Friedhof, das hat der Friedhof gar nicht nötig. Sondern das würde ich mir wünschen. Neben dem Traditionellen, und ich sagte, wenn wir angekommen sind, habe ich den traditionellen Friedhof als erstes wahrgenommen. Und es gibt Menschen, die mögen das. Und da bin ich auch für, dass das so gemacht wird. Ne? Aber man sollte auch diese Möglichkeit in Betracht nehmen. Und dann weg von dem Gedanken Friedhof, sondern dieser Garten der Erinnerung, das hat mich schon gar nicht mehr losgelassen. Ne? Ich fand alles so stimmig und das sollte eigentlich überall sein. Ne? Menschen, die das Traditionelle wollen, bitteschön, das ist ja da und das halte ich auch für wichtig. Ne? Aber die jetzt sagen, nee, ich möchte das anders haben, da muss auch so eine Möglichkeit auch bestehen. Und das haben die drauf da. Da gibt es nichts. Kann ich euch nur empfehlen. Und wenn du mal in der Ecke bist, guck es dir an.
Die Oberpfalz ist auf meiner To-Do-Liste auf alle Fälle. Und an dieser Stelle herzliche Grüße an alle, die uns da hören. Und ich fand jetzt auch noch mal ganz spannend, wo du das geschildert hast. Es ist auch einfach beeindruckend, was für Menschen, was für Charaktere man dann kennenlernt, ne? Durch die Tätigkeit, durch den Job. Ja, das ist schon sehr spannend.
Also mir hat es nie geschadet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe lustigerweise durch meinen Beruf immer irre, gute und liebe Menschen kennengelernt. Und was mich immer fasziniert hat, ist sehr oft, es gibt Leute, die haben den Beruf sind mit der Muttermilch aufgesogen, ganz klare Sache. Aber mich interessieren sehr oft die Quereinsteiger. Die werden sehr oft unterschätzt. Ich
Welche
war ja selber
Motivation?
Mal ein Quereinsteiger.
Ja, genau.
Was war meine Motivation war und ist es bis heute noch, den Beruf für die Angehörigen zu machen.
Ja.
Das sind ja auch hier die mit den freien Rednern. Wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass es immer mehr wird. Alle, die damit zu tun haben, aber auch hier Steinmetze, glaubt mir, das ist ein Beruf, der so oft unterschätzt wird. Das kann sich keiner vorstellen. Das sind ja Steinmetze,
Künstler.
Sind ja auch Bildhauer. Ne?
Ja, genau.
Und lass die mal machen, da wird ja aber schwindelig bei. Und dann ist immer die Angst vor den Kosten. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn man hingeht und einem Menschen ein Denkmal setzt, ne? Sucht euch einen vernünftigen Steinmetze, der auch Bock drauf hat, und dann gestaltet mal. Und ihr werdet sehen, was da für tolle Sachen. Ich habe von einem Steinmetz habe ich mir drei Säulen machen lassen für den Garten. Ich will ja im Garten noch ein bisschen was machen. Da kommen jetzt drei Säulen von dem rein. Das sind so Stele. Eins mit einem Schiff, mit einem Segelschiff, hat er oben aus der Ecke rausgearbeitet. Und lustigerweise, was soll ich sagen, das waren Steine, die sollten weggeworfen werden. Und zwar von alten Einfassungen. Da habe ich gesagt, das ist doch viel zu schade. Dann hat er mir eine Vogeltränke aus dem Grabstein gemacht. Ne? Der wird dann so ausgehöhlt. Dann habe ich da zwei Wasserbecken drin und ganz oben habe ich mir aus Bronze so ein Vögelchen drauf. Steht auch bei mir im Garten. Man kann noch so toll, lass die Steinmetze mal machen. Das ist ein toller Beruf. Ich mag die. Auch Gärtner, wenn die loslegen. Ne? Du staunst einfach immer nur.
Da können wir nächste Folge noch mal ein bisschen drauf eingehen, finde ich. Auf all diese Nebengewerke, mit denen du so zu tun hast innerhalb deiner Tätigkeit als Bestatter. Was du da so für Erfahrungen machst, wie die so arbeiten. Und da können wir auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, finde ich. Volker, wir sind an dieser Stelle jetzt durch. Sonst finden wir gar kein Ende mehr heute.
Oh, schade, ist doch schönes Wetter.
Schade, ne? Und es ist genau so, wie ich es vermutet habe. Ich habe immer noch zwei Fragen auf dem Zettel, aber die bearbeiten wir dann nächsten Monat.
Komm, lass uns schnell eine noch durchziehen, komm.
Eine? Ja, dann mache ich aber wieder ein großes Fass auf, glaube ich.
Ja, dann versuche ich das klein zu halten. Mal gucken.
versuchst du das klein zu halten. Also, es gab noch eine Frage über Instagram, die betraf das Thema, ob dir das oft passiert, dass sich Menschen, wir haben das auch schon mal in einer Folge so ein bisschen angeschnitten, aber die Frage kam nochmal, ob das oft passiert, dass Menschen zu Lebzeiten zu dir kommen und sagen, ich habe eine haargenaue Vorstellung, wie meine Beerdigung stattfinden soll. Hier ist die Songliste, hier ist die Klamottenauswahl, das ist die Location, das sind die Leute, die ich dabei haben will und es, wie viel es kostet, ist, schreib mir eine Rechnung, ich bezahle es schon jetzt.
Eine Trauerfeier habe ich schon gehabt bei einem Firmenbesitzer in der Firma, dann habe ich eine Trauerfeier gehabt bei jedem in so einem Restaurant, so einem Riesending, was so ein Schloss war, ne? War toll. Aber sehr oft habe ich statt, dass ich von Menschen gerufen werde, die gerade in diesem Sterbeprozess sind. Und du siehst, dass die Krankheit den Körper gezeichnet hat. Und in der letzten Phase wollen die unbedingt noch die Kurve kriegen und das selber in die Hand nehmen. Und dann ist immer ein bisschen, wie soll ich sagen, du sitzt da beim sterbenden Menschen am Bett und redest auch darüber, beziehungsweise nicht über das Sterben, sondern die Beisetzung. Ich bin immer zutiefst beeindruckt. Den Mut musst du erstmal haben.
Ja, klar.
Ne? Wenn man jetzt bei uns zwei, wo es uns gut geht, ja, wir zwei können da ganz locker drüber plaudern und man weiß, das Unausweichliche steht bevor. Dann nochmal sich zusammenzureißen und zu sagen, so, und ich möchte nicht, dass es anders gemacht wird, sondern so, bin ich beeindruckt von. Und das passiert mir nicht selten. Ne? Das ist schwer, man muss sich da hinsetzen, man muss sich konzentrieren und mit Menschen über sein Schicksal da reden, weil auf dem unweigerlich zukommt. Aber auf der anderen Seite bewundere ich deren Mut. Ne? Du musst diesen Mut erstmal aufbringen, wenn du weißt, 8 Tage, 14 Tage, vielleicht noch 3, 4 Monate. Also alle Achtung, liebe Leute, das nenne ich mal Mut. Ne? Fällt mir schwer, gebe ich auch zu, ne? Weil das fühlt sich für mich immer so komisch an, wenn ich meine Tasche nehme und gehe wieder. Auf der anderen Seite würde ich sagen, so viel Bewunderung kann ich gar nicht aussprechen, wie der Mensch dann in dem Moment auch verdient hat. Ne?
Wie ist das dann für dich, wo du gerade gesagt hast, dann nehme ich meine Tasche und gehe wieder. Für dich ist ja klar, du wirst diesen Menschen noch mal sehen. Der wird dann bei dir unten im Versorgungsraum liegen das nächste Mal. Ja. Wie ist das dann für dich, wenn der Moment eintritt und dann liegt dieser Mensch vor dir, mit dem du vor 2 Wochen noch über dessen Bestattung geredet hast? Was macht das mit dir?
Ja, nach wie vor, der Respekt ist da. Macht mir die Sache leichter, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich ja weiß, was er will. Aber es ist ja trotzdem wie einen Bekannten loslassen. Wir haben uns ja in einer Extremsituation kennengelernt. Ne?
Ihr habt gesprochen, du kennst seine Stimme, ne? Du weißt,
seine
Gesten,
wie der klang. Es wurde vielleicht auch mal geweint, es wurde oft darüber gesprochen. Das ist sogar, ich habe dir ja gesagt, dass ich gerade an so einem Buch sitze, was ich am Schreiben bin. Und das wird auch Thema werden. Ich habe mich mit so vielen Menschen im Sterbeprozess unterhalten. Und immer wieder ist das Gleiche, was sie bereut haben. Entweder was sie gemacht haben oder was sie nie gemacht haben. Und dann denke ich mir immer, das wird mir nie passieren. Und siehe da, passiert mir auch. Ne? Man weiß, man rennt mit offenen Augen, rennt man da rein. Man weiß, man sagt sich selber, ich will das nicht. Man macht es aber immer wieder. Ne? So in diesem Hamsterrad. Sich kaufen, wo man Lust zu hat. Oder machen, einfach mal machen. Ich bin da schon anders wie die Mehrheit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil ich auf jeden Fall bin, sehr direkt. Und ich komme immer ganz schnell auf den Punkt, weil mein Gegenüber verdient hat. Ne? Und keine lange Ausreden oder drumherum quatschen. Aber ich tappe hier und da immer wieder in eine Falle rein, wo ich so denke, meine Güte noch, du hast doch die Möglichkeit, warum machst du das nicht?
Ne? Weil es morgen auch vorbei sein kann. Einfach.
Definitiv. Und dann ist in dem Buch, weil ich da gerade wo ich dran sitze, wird das definitiv Thema sein. Aber nicht mit den erhobenen Finger, weil dann müsste ich ja mal ganz leise sein, ne? Sondern ganz einfach, weil es mir selber sehr oft so passiert.
So als Erinnerung für uns alle.
Ja. Und wie du jetzt eben sagtest, wenn ich den Menschen da am Tisch liegen habe und die haben mir erzählt, was sie bereuen oder was sie so nicht mehr machen würden. Ne? Viele Sachen habe ich mir angenommen, gerade was die Eltern so treiben. Ne? Das finde ich immer sehr lustig, das habe ich mir schon angenommen. Aber ich stecke ja selber teilweise in so einem Hamsterrad drin und dann fällt mir dann irre schwer, da mal auszubrechen. Obwohl ich ja hinten raus die Konsequenzen natürlich bestens kenne, muss man auch mal sagen. Ne? Aber das ist, was mich immer beeindruckt bei solchen Gesprächen. Ne? Und wenn du dich mit jemandem über die Vorsorge unterhältst, dem es gut geht, das ist ein anderes Kaliber, wie mit Menschen sich zu unterhalten, der im Sterben liegt. Und ich kann dir sagen, das sind Bilder, die lässt du mal nicht mehr so schnell los. Ne? Immer wie, ist der, weil so viel Mut musst du mal haben.
Ja, total. Ja. Ja, Volker, dann haben wir ja tatsächlich noch eine Frage untergebracht. So.
Ja, dann habe ich schon gesagt, geh mal hin.
Machen wir den Sack aber auch zu, Mensch.
Ja.
Quatschen jetzt wir euch noch 2 Stunden vorher.
Das hat eben mich geklingelt, das war der Hundesitter. Ich habe extra
raus einen Touch gemacht. Sehr gut. Also, ihr
Lieben, hast du heute noch einen Plan stehen?
Ich stehe gleich vor der Kamera wieder. Deswegen muss ich mich jetzt auch gleich mal wieder in Schale schmeißen, weil ich doch nachher wieder die Haare eingedreht bekomme, um 17 Uhr.
Vielleicht sollte ich Moderator werden, da haben die bei mir weniger Arbeit mit.
Ja, also dementsprechend würden wir uns an dieser Stelle jetzt mal von euch verabschieden, freuen uns auf die nächste Episode mit euch und natürlich wünschen wir uns weiter gerne Input von euch zu dieser Folge, zu den vergangenen Folgen und was euch sonst noch umtreibt, was wir gerne mal bequatschen können. Schreibt uns unter kein bisschen totenstill auf Instagram. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss.
Passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.